lieben ihn, weil er es wert ist, weil er uns so viel Gutes getan hat, weil er uns so beschenkt hat, weil er derjenige ist, der Leben erfunden hat und weil er derjenige ist, der Leben erhält und Leben auch wieder neu schenkt, wenn es uns verloren gegangen ist oder wir es verspielt haben, wie auch immer. Genau, und das war angelehnt an das erste Kapitel des Philipperbriefes. Und damit sind wir heute angekommen im zweiten Kapitel des Philipperbriefes. Und ich habe mir gedacht, ich habe auch da einen Schwerpunkt entdeckt. Und ich habe das überschrieben, weil du es wert bist. Letzte Woche war, weil Gott es wert ist. Gott ist es auch diese Woche noch wert. Und diese Woche ist es, weil du es wert bist. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, weil du es wert bist. Genau, nochmal zur anderen Seite, der andere Nachbar hat das auch verdient. Nein, verdient hat er es nicht, aber beschenkt ist er damit. Ich lese einmal das zweite Kapitel aus dem Philipperbrief. Gilt bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen? Gilt ein tröstender Zuspruch, der aus Liebe kommt? Eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, ein herzliches Erbarmen? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht und nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut. Seid vielmehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Er war genau so wie Gott und er hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Meine Lieben, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer befolgt. Jetzt, in meiner Abwesenheit, müsst ihr noch mehr darauf achten, euch mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit darum zu bemühen, dass eure Rettung sich auswirkt. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Tut alles ohne Murren und Diskussionen, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten. Indem ihr die Botschaft des Lebens darstellt, dann werdet ihr am Tag, an dem Christus wiederkommt, Grund meiner stolzen Freude sein, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Und wenn mein Leben auch wie eine Opferzeremonie als Trankopfer für euren Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Ich bin immer noch in Kapitel 2, jetzt Vers 19. Philipper 2, Vers 19 geht's weiter. Ist aber eine relativ moderne Übersetzung. Das heißt, es kann sein, dass es ein bisschen anders bei euch klingt. Im Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn, hoffe ich, Timotheus bald zu euch zu schicken, damit auch ich ermutigt werde, wenn er mir dann berichten kann, wie es euch geht. Ich habe sonst niemanden, der so ganz meines Sinnes ist und sich so aufrichtig um euch kümmern wird wie er. Alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und kümmern sich nicht um das, was Jesus Christus wichtig ist. Aber ihr wisst ja selbst, wie gut Timotheus sich bewährt hat. Wie ein Sohn seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir zusammen für die gute Botschaft eingesetzt. Ihn also hoffe ich, zu euch schicken zu können, sobald ich meine Lage hier übersehe. Ich vertraue aber dem Herrn, dass ich auch selbst bald zu euch kommen kann. In der Zwischenzeit hielt ich es allerdings für nötig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, mein Bruder, Mitarbeiter und Mitkämpfer. Ihr hattet ihn als Helfer in meiner Not zu mir geschickt. Und jetzt hat er große Sehnsucht nach euch und war sehr beunruhigt, weil ihr von seiner Krankheit erfahren hattet. Er war auch wirklich sehr krank und wäre fast gestorben. aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und auch mit mir, damit ich nicht von Kummer überwältigt würde. Umso schneller schicke ich ihn jetzt zu euch zurück, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich eine Sorge weniger habe. Nehmt ihn also im Namen des Herrn mit Freude in Empfang und haltet solche Männer in Ehren. Denn er hat sein Leben für Christus aufs Spiel gesetzt und hat sich an eurer Stelle für mich aufgeopfert. Er tat für mich das, was ihr aus der Ferne nicht tun konntet. Auch wieder ein volles Kapitel. Und ich erinnere nochmal an die Überschrift, die ich dafür gewählt habe. Weil du es wert bist. Wir hatten ja heute schon, weil ich es wert bin, in der Einleitung gewissermaßen. Und jetzt geht es den nächsten Schritt, weil du es wert bist. Weil ich es wert bin, ist unheimlich wichtig, das ist gar keine Frage. Wenn wir nicht verstanden haben und entdeckt haben und erlebt haben, dass Gott uns liebt, dass Gott mich liebt, wie kann ich jemals jemanden anderes lieben oder Liebe weitergehen oder fröhlich von dem erzählen, was Gott für mich getan hat? Diesen Anker braucht es irgendwie im Herz und in der Seele. Das ist doch das, was uns Leben schenkt und Leben ausmacht. Und das ist das, wo wir dann wieder sagen, wir lieben Gott, weil er es wert ist, weil er uns so beschenkt hat. Und es ist die Basis und Grundlage dafür, dass wir miteinander leben können. So an ein paar Stellen kommt ja die Problematik des natürlichen Menschen hier auch in diesem Kapitel vor, das ich gerade gelesen habe, dass Paulus sagt, er ist sogar ziemlich radikal, er sagt, Timotheus ist der Einzige, der aus ehrlichen Motiven hier bei mir ist. Alle anderen denken nur an sich selbst. Ich weiß nicht, ob er das auch ein bisschen im Überschwang vielleicht gesagt hat. Den Epaphroditus, den lobte er nachher eigentlich auch ziemlich in die Höhe oder in hohen Tönen. Und er sagt auch von dem, ja, der hat sich durchaus aufgeopfert und sein Leben riskiert, sowohl für die Botschaft vom Evangelium, von der Errettung, dass Gott Jesus gesandt hat, um den Menschen mit sich zu versöhnen, als auch dafür, dass er sich zu Paulus auf den Weg macht und sich für Paulus einsetzt, um ihm zu helfen. Also, so Timotheus ist der Einzige, alle anderen denken nur an sich selbst, scheint er wohl nicht so ganz ernst zu meinen. Es ist wahrscheinlich eher das Stilmittel der Übertreibung, das er hier ein Stück nutzt, wie man das ja manchmal macht, kennt ihr vielleicht auch, ne? Immer muss mir das passieren, so in der Richtung, ne? Er ist der Einzige, der es noch vernünftig macht. Gibt vielleicht doch noch ein paar andere. Gab auch noch andere, Prophet Elias ist auch mal in die Falle getappt, der hat auch mal gedacht, der ist der Einzige, der noch übrig ist, der Gott treu ist, und Gott sagt dann, nee, es gibt ja noch 7000 andere. Ich meine, es waren 7000, 6000 oder 7000. Und manchmal verlieren wir da vielleicht auch ein bisschen den Blick für, so wie Paulus das hier auch möglicherweise tut in seiner Situation. Wir erinnern uns, er ist ja eigentlich in einer Notlage. Er ist verhaftet, er ist im Gefängnis, Gerichtsurteil steht ihm bevor, das absehbar ist, dass es zu seinem Tod führen wird. Also er ist nicht in Urlaubsstimmung oder sowas, sondern er ist schon bedrängt auf allen Seiten, und da betrachtet man Dinge manchmal auch etwas radikaler oder formuliert sie etwas ausdrucksstärker, um Dinge auf den Punkt zu bringen. Und er bringt hier etwas damit ganz deutlich auf den Punkt, nämlich dass er sagt, hier ist einer, der hat es verstanden, sein Leben nicht nur auf sich selbst auszurichten und sich nicht nur um sich selbst zu drehen, um sich selbst zu kümmern, sondern im Gegenteil sogar sein Leben so weit zurückzustellen, dass er es eigentlich nur noch für Gott und für andere einsetzt. Und diese Aufforderung finden wir interessanterweise an ganz verschiedenen Stellen in der Bibel und immer wieder. Bekannteste Zitat ist da wahrscheinlich auch von Jesus: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist ja schon radikal. Ja, also das nimmt ja komplett Abstand von dem eigenen Ich, den eigenen Wünschen, den eigenen Erwartungen und richtet sich komplett auf den Willen Gottes aus. Das tut nur jemand wiederum, der verstanden hat, dass Gott es wert ist. Und wenn es dabei darum geht, dass Gott uns nicht nur auffordert, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, unsere Errettung damit zu erwirken, also auch das bringt Paulus hier ja so am Rande mit rein, dass er sagt, jetzt lebt auch so, zeigt es, dass euer Leben soll zeigen, dass Gott es euch wert ist. Lebt auch so. ist eine Aufforderung hier drin. Nicht mit dem Druck, sonst funktioniert es nicht oder sonst ist es nicht echt, sondern mit der Frage, wenn es wirklich echt ist und Gott euch was wert ist, dann investiert ihr auch das, was er euch wert ist. Ich habe auch in der vergangenen Woche, war das gestern, ich glaube gestern war das, eine Andacht gelesen, wo ich genau über diesen Punkt gestolpert bin. Ja. Worin investierst du deine Zeit, dein Geld, deine Arbeitskraft? Das zeigt, wo dein Herz ist. Die Aufforderung ist, wenn Gott es dir wert ist, wirst du seinen Willen suchen und das tun, was er dir sagt, in dem Wissen, dass Gott dich liebt und es gut für dich ist und für dein Umfeld. Die Aufforderung in diesem Abschnitt hier ist die des Zusammenlebens. Das eine ist, ja, es geht Gott um dich. Wenn du der einzige Mensch auf der Erde wärst und du wärst von Gott getrennt, dann hätte Gott seinen Sohn Jesus Christus geschickt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Okay, da fängt der Vergleich an zu hinken. Es kann ja mehr da, den ans Kreuz nageln kann, wenn nur ein Mensch auf der Erde ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Er wäre auch nur für dich gestorben, wenn du der einzige Mensch auf der Erde wärst. So wichtig bist du ihm. Zwischen den anderen 6.999.000 und so weiter, bist du so wichtig für ihn. Und der Mensch, der jetzt gerade neben dir auf dem Stuhl sitzt, und auch jeder Mensch, der da draußen irgendwo in unserer Stadt gerade unterwegs ist oder zu Hause sitzt oder in unserem Land oder auf dieser Erde, ist Gott ganz genauso wichtig wie du. Es geht manchmal ein bisschen schwierig in unseren Kopf rein, das zu begreifen, dass ich gleichzeitig der Wichtigste bin für Gott und jeder andere ihm auch der Wichtigste ist. Weil wir so eine Abstufung haben, der Wichtigste geht nur einmal. Ja, es können nicht alle der Wichtigste sein, nur ich kann der Wichtigste sein. So, das ist ja unsere Denkweise in unserer Gesellschaft, oder? Für Gott ist jeder Mensch unendlich wichtig. Und damit auch der rechts und links von dir, der Mensch um dich herum, der mit dir in dieser Gemeinde sitzt und auch derjenige, der noch nicht mit dir in dieser Gemeinde sitzt. Ist Gott so wichtig, dass er sein eigenes Leben für ihn gibt. Und die Aufforderung in diesem Brief hier ist, den Paulus schreibt, geht genau so und mit diesem Gedanken der Wichtigkeit des anderen mit dem anderen um. Der andere soll dir genauso wichtig sein, wie er Gott wichtig ist. Das ist eine Herausforderung, oder? Das ist eine echte Herausforderung. Und manchmal denke ich, das ist irgendwie unmöglich, das kann ich nicht. Da komme ich ganz schnell an meine Grenzen. Das geht gut und einfach mit Menschen, die mir liegen, die ähnliche Interessen haben, gleiche Werte vertreten, vielleicht ein gleiches Bildungsniveau oder eine gleiche ähnliche Geschichte haben, Hobbys, die zusammenpassen oder so. Da ist das leicht. Und dann gibt es auch Leute, die sind so ganz anders. Und es gibt auch noch die dazwischen, wo man einige Gemeinsamkeiten hat, aber nicht alle, nicht alles. Und Paulus fordert auf von Anfang an, er sagt, hey, hast du irgendeine Ermutigung für dein Gegenüber, für den, der neben dir sitzt? Nee, aber jede Menge Kritik. Fällt mir gerade nichts ein, aber was zu meckern habe ich sofort auf der Zunge. Hast du eine Ermutigung für den Menschen, der neben dir sitzt, für den, dem du begegnest, mit dem du zu tun hast, der mit demjenigen, der nicht so einfach ist, der so anders ist, hast du trotzdem für ihn eine Ermutigung? Hast du einen tröstenden Zuspruch? Etwas, was dem anderen hilft, was ihn ermutigt, was ihn aufbaut? Herzliches Erbarmen? Diese Einstellung kommt, und das sagt er dann ganz deutlich auch gleich am Anfang dieses Kapitels, diese Einstellung kommt durch den Heiligen Geist und durch die Liebe Gottes, die wir erleben und mit der er uns beschenkt. Denn die Liebe, die wir von Gott für uns erfahren, gilt auch für die Menschen rechts und links von uns. Unsere Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Ich kann mich manchmal zwingen, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Ich kann mich für einen gewissen Zeitraum überwinden, jemanden freundlich zu begegnen, der mit mir nicht besonders nett war, zu mir nicht besonders nett war. Und wenn das nicht mehr reicht, dann gehe ich ihm aus dem Weg. Aber ich kann nicht meine Einstellung ändern. Nicht selber, nicht alleine. Es ist ein Unterschied, ob ich mich eine gewisse Zeit beherrschen kann oder ob meine Einstellung gegenüber einer Person eine andere wird. Und ich weiß, dass ich Gottes Hilfe dafür brauche, dass er meine Einstellung jemandem gegenüber ändern kann. Ich brauche es, dass Gott mein Herz berührt und mir mein Herz offenbart, denn meistens ist es mein Herz, das noch irgendwie verkorkst ist, weshalb ich dem anderen nicht mit diesem Erbarmen, mit dem tröstenden Zuspruch, mit der Ermutigung begegnen kann. Das ist nicht der Fehler des anderen. Der mag mich verletzt haben, der mag Dinge falsch gemacht haben. Aber es ist eine Frage dessen, mit welcher Einstellung begegne ich ihm. Und an dieser Einstellung möchte ich, dass Gott mein Herz verändert. Wenn der andere da, egal wie komisch er ist oder wie gemein er war oder wie unfair, wenn der von Gott genauso geliebt ist wie ich, dann möchte ich ihm mit genauso einer Liebe auch begegnen können. Das ist jedenfalls die Herausforderung, die in diesem Text steckt. Ja, ich weiß. Da sitzt man und hat im Gedankengeiste die Gesichter vor Augen von den Leuten, mit denen das schwierig ist oder bei denen man da überhaupt keine Lust drauf hat oder die schwierig sind. Aber ist es nicht genau das letztendlich, was uns unterscheidet? Es ist eben nicht nur, was uns unterscheidet, dass wir von Gott geliebt sind, sondern dass Gott uns verändert und so mit seiner Liebe beschenkt, dass wir andere damit lieben können. Und das ist doch genau das, was Paulus hier hinterfragt, wenn er nachher als Beispiel gibt, okay, ich habe hier letzten Endes anderthalb Leute, na gut, zwei Leute, Timotheus und Epaphroditus, die kann ich zu euch senden, die sind treu gewesen. Denen geht es nicht nur darum, irgendwie sich selber gut darzustellen oder für eigene Ziele und eigenen Egoismus zu arbeiten oder ihr Handeln vielleicht aus Neid oder Eifersucht motiviert zu sehen. Das ist eigentlich ein schwaches Zeugnis, oder? Drei Leute. Drei Leute. Ich möchte der vierte sein. Wie ist es mit dir? Am Schluss sagt Paulus über Epaphroditus, dieser hat sein Leben für Christus aufs Spiel gesetzt und hat sich an eurer Stelle für mich aufgeopfert. Also da geht es um den Dienst an Paulus. Das konnten nicht alle anderen machen, aber einer hat sich auf den Weg gemacht. Einer hat sich entschieden, okay, ich nehme das in Kauf. Was hat er auf sich genommen? Keine Ahnung. Vielleicht hat er für einen Zeitraum seine Familie, wenn er eine hatte, zurückgelassen, seine Arbeit aufgegeben, hat sich auf die mühsame Reise gemacht, um zu Paulus zu kommen, hat sich mit einem strafverfolgten Häftling eingelassen. Es gibt ja auch ein gewisses Image, das manchmal damit einhergeht, wenn man bestimmte Dinge tut. Und hat gesagt, das ist mir dieser Paulus und Christus, dem er folgt, wert. Paulus macht ja die Philipper nicht schlecht, aber er sagt ihnen auch nochmal ganz deutlich, er hat eigentlich euch vertreten. Nun, was ist eine Vertretung? Vertretung ist, wenn man jemanden anders an seine eigene Stelle schickt, oder? Gut, möglicherweise, weil man verhindert ist. Ja? Nicht jeder wäre sicherlich auch in der Lage gewesen oder hätte die Möglichkeiten gehabt, sich auf die gleiche Reise zu machen. Also es ist nicht ein reiner Vorwurf, sondern nach dem Motto, ihr hättet das Gleiche tun sollen. Kann ja nicht ganz Philippi-Gemeinde da zu Paulus kommen. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Aber die Frage ist, wo ist mein Herz? Wo ist mein Herz, was die Menschen um mich herum betrifft? Sind mir die Menschen um mich herum, nein, wie viel sind mir die Menschen um mich herum wert? Ich habe mich selber über Jahre, und manchmal tue ich das immer noch und vielleicht tendiere ich auch immer noch dazu, ich habe immer gesagt, eigentlich arbeite ich lieber mit Maschinen als mit Menschen. Die sind so schon einfach, wenn du den Knopf drückst, weißt du genau, was passiert. Und wenn du einen anderen Knopf drückst, weißt du auch, was genau was passiert. Ja, die Maschine ist programmierbar, einstellbar, da drehst du an dem Rädchen, dann macht es die entsprechende Aktion. Manchmal geht eine Maschine kaputt, okay, dann schraubt man ein bisschen oder schickt sie zum Fachhandel und lässt sie reparieren. Und wenn sie gar nicht mehr geht, dann schmeißt man sie weg und kauft eine neue. So, mit Menschen ist das nicht so einfach. Ja, Menschen tun nicht immer das, was man will von ihnen. Und wenn sie das nicht tun, dann kann man nicht einfach an irgendeinem Rädchen drehen und dann klappt das schon irgendwie. Und wenn sie kaputt sind, nach meiner Einschätzung, mit anderen Worten nicht so funktionieren, wie ich es haben will und es sich auch irgendwie nicht hinbiegen lässt und nicht in Ordnung bringen lässt, dann schmeiße ich sie eben weg und suche mir einen anderen. Beziehungen funktionieren so nicht. Deshalb sind Beziehungen auch so viel unendlich schwerer als Maschinen bedienen. Aber deshalb sind sie es auch um so viel mehr wert als jede Maschine. Weil sie Unikate sind, die Gott gemacht hat. Weil er sich, und das haben wir heute Morgen auch schon gehört, was dabei gedacht hat. Von Anfang an. Mit dem Plan. Er hat nicht nur dich und mich mit dem Plan gemacht, er hat auch den anderen mit dem Plan gemacht. Er hat sich was dabei gedacht. Das sind keine Zufallsprodukte um uns herum. Und es ist auch nicht so, dass man den einen oder anderen anguckt und sagen müsste, Mensch Gott, bei dem hast du aber richtig was falsch gemacht. Nein, Gott hat nichts falsch gemacht bei dem. Genauso wenig wie bei dir oder bei mir. Es sind geliebte und liebenswerte Geschöpfe Gottes. Ich möchte immer mehr lernen und mich auch von Gott verändern lassen an meinem Herzen und in meiner Einstellung, unterwegs zu sein und dem anderen auf die gleiche Art und Weise zu begegnen und für den anderen da zu sein, wie Jesus Christus für mich da ist. Das ist die Aufforderung. Aus der Perspektive heraus, Gott liebt diesen Menschen. Er und deshalb ist er es wert, dass ich ihm so begegne. Weil Gott es wert ist, folge ich ihm und diene ihm. Und weil der Mensch neben mir es wert ist, weil Gott ihm Wert gibt, möchte ich ihm auch gerne dienen. Und das ist eine Lebensherausforderung. Worte, Umgang, Gesichtsausdruck, Lächeln und nicht einfach nur die Formen einzuüben. Wie gesagt, man kann sich zum gewissen Grad ja disziplinieren, sondern eine echte Herzensveränderung, um Menschen zu lieben, die kann Gott machen. Und da möchte ich ihn gerne drum bitten. Ich brauche da noch ganz viel von. Vorhin am Tisch hatten wir ein Beispiel, wo ich gesagt habe, da sträube ich mich eigentlich gegen. Das heißt, mit anderen Worten, ich predige gerade mir selber. Weil ich weiß, ich brauche da dringend Veränderung. Ja? Gott hat mir was vor die Füße gelegt und ich habe da keine Lust drauf, weil ich auf die Menschen keine Lust habe. Ganz ehrlich, ich habe einfach überhaupt keinen Bock auf diese Leute. Ja. Ja. So. Und dann stolper ich über so einen Bibeltext. Ja, ist auch gut, dass ich darüber stolper dann. Gibt keinen ausreichend großen Schritt, mit dem ich so drüber rauskomme. Das funktioniert nicht. Ja. Genau. Ja, und das sind Herausforderungen fürs Leben. Aber ich glaube, dass das Dinge sind, die wir lernen dürfen. Und wenn wir sie lernen und Stück für Stück lernen und anfangen, immer mehr so leben, vielleicht fängst du an damit, vielleicht bist du schon ein Stück auf dem Weg. Ich glaube kaum, dass irgendjemand schon ganz am Ziel angekommen ist in diesem Bereich. Aber es ist gut, wenn Gott uns da immer wieder erneuert und verändert. Denn wir wollen Botschafter Jesu Christi sein. Und das können wir nur, wenn wir Menschen lieben. Das können wir nur, wenn wir Menschen lieben. Darum beschreibt Paulus im ersten Kapitel, Gott ist es wert und es lohnt sich, in seinem Namen und in seinem Auftrag unterwegs zu sein. Und hier im zweiten Kapitel sagt er, wofür wir in Gottes Namen und Auftrag unterwegs sind, nämlich für die Menschen um uns herum. Mit denen wir unterwegs sind, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind als Glaubensgeschwister und auch mit denen, die noch nicht dabei sind und Christus noch nicht kennen, vielleicht sogar umso mehr. Dazu möchte ich Mut machen, einfach mal die Herausforderung anzunehmen, zu sagen, okay Gott, Du weißt, wo ich da stehe. Hilfe. Ich möchte beten. Genau, eigentlich brauche ich nur einen Amen hinter den Satz gerade sagen. Herr, es hat eigentlich für mich schon alles gesagt. Du weißt, wo unser Herz und wie unsere Einstellung ist und wie schwierig wir manchmal Menschen um uns herum finden. Es geht schnell, irgendeine Kritik oder irgendein Meckern, irgendein Vorwurf, irgendeine Schuldzuweisung auf den Lippen zu haben und das dem anderen vorzuhalten. Aber mit Erbarmen, mit Trost, mit Zuspruch, mit Ermutigung unterwegs zu sein, fällt uns oft viel schwerer. Einfach, weil wir zu viel auf uns selbst gucken, vielleicht sogar noch zu wenig verstanden haben, wie sehr du uns liebst und zu wenig verstanden haben, wie sehr du unser Gegenüber liebst. Und darum bete ich ja, dass du unsere Augen dafür öffnest und unsere Herzen bereit machst, uns zu verändern zu lassen, uns mit Liebe zu füllen und tatsächlich da auch unsere Haltung, unsere Einstellung und unser Handeln und unser Reden zu erneuern, Herr, damit wir genauso wie du mit der gleichen Liebe unterwegs sind, uns selbst zurückzunehmen, den anderen vorkommen zu lassen, ernst zu nehmen, wichtig zu nehmen, für ihn da zu sein, ihm zu helfen, ihm Gutes zu tun. Bitte darum, Herr, dass du uns dazu immer wieder Mut, Kraft und Freude schenkst, Herr. Füll uns mit deiner Liebe. Amen. Genau. Haben wir noch ein passendes Lied?